Ich danke euch ganz herzlich für die schönen Lieder. Die Seele wird frei bei unserem Gott. Ich finde, das ist jetzt eine ganz wichtige Botschaft. Durch ihn sind wir frei. Und das gilt auch bei diesen Maßnahmen, die wir gerade erdulden müssen. Danke auch für eure klaren Worte im Gesang, wo man sehr gut innerlich singen kann. Und ja, danke, Anne, auch, dass du das Faunauge freigelassen hast. Ja, das ist jetzt auch in der Freiheit. Wir wollen als Fortführung unserer Predigtserie zu Mose in das Neue Testament gehen. Das hatte ich schon mal angekündigt. Und zwar soll es um die 10 Gebote aus neutestamentlicher Sicht gehen. Heute also geht es ums erste Gebot. Und ich lese das nochmal aus Exodus 20, Vers 2 nach der Neues Leben Übersetzung. Da heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und das ist das grundsätzlichste aller Gebote überhaupt, würde ich sagen. Glasklar in seiner Aussage. Eigentlich so klar, dass es dann nichts groß was auszulegen gibt. Wer dieser Gott ist und was er für eine Macht hat, das hat er ja zweifelsfrei bewiesen damals seinem Volk Israel, den Ägypter und immer wieder auch Mose, der für diesen Gott das Volk Israel durch die Wüste führen sollte. Und wer als Israelit nach diesen großartigen Erfahrungen mit Gott dann noch nach anderen Göttern sucht, das ist eigentlich einer, wie einer dachte ich, der steigt in einen falschen Zug ganz bewusst und freut sich drauf, dass er bald am richtigen Ziel ankommt. Man kann es eigentlich nicht verstehen, dass die Israeliten sich immer wieder von diesem Gott abgewendet haben. Eigentlich total peinlich, dass dieses Gebot überhaupt notwendig ist. Aber es war nötig und es bleibt es auch gerade heute noch, es bleibt auch sehr relevant auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten heutzutage. Es ist zeitlos gültig und es gehört deswegen zum Alten genauso wie zum Neuen Testament. Es gehört genauso in unsere Zeit hinein. Im Neuen Testament erscheint das Gebot vielleicht nicht so offensichtlich, aber wenn, dann doch genauso kompromisslos. Es gibt nur den einen Gott. Der Gott der Bibel kann keiner unter vielen sein. Warum sollte er einen Sonderstatus haben? Das fragen sich heute aber trotzdem viele. Es gibt doch eben viele Möglichkeiten zu glauben. Es gibt viele Götter, es gibt viele Religionen. Und deswegen denkt man, der Gott der Christen, der kann doch keinen Sonderstatus haben und da, wo er ihn hat, wird es höchste Zeit, dass er den endlich verliert. Der christliche Gott ist doch auch nur der menschlichen Fantasie entsprungen wie alle anderen Götter. Das sind doch alles bloß Gedanken, die religiöse Bedürfnisse befriedigen. Also ihr Christen, lasst die Leute doch bitte in Ruhe glauben, was sie wollen und kommt nicht mit dem einzigen wahren Gott daher. Das erste Gebot wird heute als Einschränkung der Religionsfreiheit verstanden. Und deswegen, glaube ich, kommt diese Abscheu vor christlicher Mission. Da wird immer so mit verbunden, da drückt man anderen was aufs Auge, was sie weder haben wollen noch brauchen. Das zerstört die Entfaltung individueller Religiosität und es zerstört auch die damit verbundene Kultur. Das ist komplett schlecht fürs Esoterikgeschäft und auch für den religiösen Tourismus. Warum habt ihr Christen überhaupt ein Problem mit anderen Göttern? Die Frage kriegt man vielleicht ab und zu mal gestellt. Und für die Antwort auf diese Frage ist der große Missionar Paulus genau der Richtige. Der kannte sich mit dem Glauben und den religiösen Hintergründen der Menschen aus, egal wo er hinging. Das hat ihn interessiert und da sammelte er jetzt keine Selfies vor fremden Tempeln, um damit anzugeben, sondern er suchte nach Anknüpfungspunkten für seine gute Nachricht von Jesus. Und bei dem Thema, da fallen mir im Neuen Testament gleich zwei Texte von ihm ein, in denen er uns klar macht, dass Gott nicht auf der Seite der üblichen Götter steht. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist eine Predigt mit zwei Predigttexten. Der erste steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, und der zweite in Apostelgeschichte 17. Und wir wollen uns die beiden Texte jetzt mal genauer miteinander anschauen. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, für Christen sozusagen, in 1. Korinther 8, Vers 4b bis 6. 1. Korinther 8, Vers 4b bis 6. Wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Denn es gibt viele sogenannte Götter, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, wie es ja viele Mächte und viele Herren gibt. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Da ging es vordergründig eigentlich um die Frage bei den Korinthern, ob sie dieses geweihte Götzenopferfleisch essen durften. Das wurde da üblicherweise auf dem Markt verkauft und dann zu Hause zubereitet. Manche Christen waren so locker drauf, die haben sich dann den Spießbraten auch noch gleich im Götzentempel genehmigt. Da gab es also sowas wie Restaurants, die da angegliedert waren, wo man das gerade den Göttern geweihte Fleisch auch gleich verdrücken konnte. Und andere Christen, die waren da sehr verunsichert, ob das so richtig sein kann. Verehrt man mit so einem Sonntagsbraten nicht doch die alten Götter noch? Auch wenn man an Jesus Christus glaubt, kann man das zusammenbringen? Verstoßen wir also gegen das erste Gebot? Das war eigentlich die Frage, die dahinter stand. Und Paulus klärt die Korinther in 1. Korinther 8 über den Hintergrund, eigentlich über den Hintergrund dieses ersten Gebotes auf. Und ich finde, das macht er unglaublich geschickt und gleichzeitig auch einfühlsam und überzeugend. Da lässt er nicht einfach den alten Pharisäer raus und sagt, es ist alles sowieso verboten, ja, ein Ende der Diskussion, geht nicht mehr in diese Tempel, esst kein Fleisch mehr. Das hätte er sagen können, aber er möchte, dass die Geschwister in Korinth im tiefsten Grund begreifen, was das erste Gebot eigentlich bedeutet. Sie müssen verstehen, wieso Gott einzigartig ist und diese ganzen anderen Götter mit dem ganzen riesigen, eindrucksvollen Kult gegen ihn überhaupt nichts bedeuten. Ich glaube schon, dass Paulus auch okkulte Mächte, böse Geister und so weiter kannte und sie auch ernst genommen hat. Aber er zollt ihnen keinen Respekt, den haben sie nicht verdient. Diese Götter, die von Menschen gemacht sind, die der Teufel missbrauchen kann, um Menschen in Abhängigkeiten zu bringen, denen gesteht Paulus erst gar nicht zu, dass sie als Gott verehrt werden können. Seine Botschaft an die Christen ist, schaut auf euren Gott, schaut auf unseren Gott, den großen Schöpfer und Erlöser, und dann merkt ihr, dass keiner von diesen anderen Götzengestalten da überhaupt Gott sein kann. Es sind alles bloß sogenannte Götter. Die sind tatsächlich nur von Menschen ausgedacht. Und das ist der entscheidende Unterschied zu dem wirklichen, zu dem lebendigen Gott. Tote Götzen, die können eigentlich nur irrtümlich als Gott verehrt werden, weil sie schlicht kein Gott sind. Also, so empfiehlt dann Paulus auch, esst das Fleisch einfach als Gabe eures lebendigen, wahren Gottes, denn, so argumentiert er, die Erde gehört ihm und man könnte sagen, damit auch das Fleisch, das ihr esst, egal wo es herkommt. Ihr seid frei, es zu essen, wenn ihr das erkannt habt, wer Gott wirklich ist. Frei von der Macht selbsterdachter Götter. Aber dann sagt er auch noch, mit Rücksicht auf die unsicheren Geschwister, seid ihr genauso frei, auf dieses Fleisch auch zu verzichten, um sie mit ihrem Gewissen nicht zu überfordern. Also aus Liebe und Rücksicht gegenüber denen, die dieses Fleisch immer noch zu sehr mit dem alten Götterkult verbinden. Verzichtet in ihrer Gegenwart so lange darauf, bis sie selbst erkannt haben, es gibt diese alten Götter für uns nicht mehr, weil wir dem wahren Gott gehören. Und vielleicht sind wir da weit von weg heute. Ich habe viel nachgedacht und fand da nicht so viel, ja, aber ist es nicht auch so, dass es manchmal so seltsame Abhängigkeiten und Kräfte gibt, die uns da auch noch irgendwie bestimmen und irritieren? Vielleicht würden wir die gar nicht Götter nennen, aber manche Denkweisen, die beeinflussen uns auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Das ist sicherlich lächerlich im Vergleich zu der Macht dieser Abhängigkeit von den Göttern damals, aber manchmal hat man den Eindruck, dass es gut wäre, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, obwohl man eigentlich keine Ahnung hat, warum das so der Fall ist. Da gibt es Leute, die denken, es ist vielleicht gefährlich, nachts über einen Friedhof zu laufen. Irgendwie ist da was Böses, ja, keine Ahnung, aber es gibt dieses Gefühl. Oder manche haben Angst davor, schon vor dem ersten Advent alle vier Kerzen anzuzünden. Ja, das ist natürlich albern, aber irgendwie ist da so ein Gefühl, das könnte nicht gut sein, ich lasse es lieber. Oder bringt es Unglück, wenn ich beim Hausbau kein Richtfest feiere? Oder wenn ich die Braut nicht über die Schwelle trage. Das sind alles Bräuche, die auch irgendwas mit Aberglaube zu tun hatten, zumindest früher mal. Vielleicht fallen dir noch andere Sachen ein, von denen denkst du, ja, irgendwie stimmt. Ja, da gibt es noch was. Und vielleicht bin ich da sogar an abergläubische Vorstellungen gebunden. Und dann verstehst du die verunsicherten Christen von damals besser. In Korinth, die Frage dieser Leute war ja ernst gemeint und Paulus beantwortete sie auch ganz ernst. Aber dann lass dich auch unbedingt von Paulus ermutigen, wie sie. Schau allein auf die Größe und Einzigartigkeit Gottes und bitte ihn um Befreiung vor diesen seltsamen, komischen Bindungen. Und dann tritt, ob du sie Götter nennst oder nicht, tritt diese Götter einfach fröhlich in die Tonne. Denn, so sagt Paulus, wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. So in Kapitel 8, Vers 4. Die Verbindung mit diesem Gott im Glauben macht frei von Zwängen selbsterdachter Götter jeder Art. Sogar frei von der Angst, die einem manchmal beschleichen will, ob mir vielleicht doch noch so ein paar Kraftquellen im Leben fehlen, die ich bis jetzt noch vergessen habe anzuzapfen. Da kriegt man alle möglichen Tipps, was man vielleicht noch tun könnte, damit es mit der Gesundheit noch besser läuft oder mit dem seelischen Wohlbefinden. Das sollen wir prüfen und das Gute behalten, aber wir sollen uns keine Angst einflößen lassen und nicht unter Druck setzen lassen von Dingen, von denen man uns einredet, dass wir sie unbedingt bräuchten. Wir haben mit unserem Gott alles. Wir gehören unserem Herrn und Gott, der alles geschaffen hat. Ich lebe wegen ihm, durch ihn und mit ihm. Und eine bessere Quelle für Lebensqualität gibt es einfach nicht. Der zweite Text, den wir uns jetzt noch anschauen wollen, ist an eine ganz andere Zielgruppe gerichtet. Hier spricht Paulus nicht mit Christen, sondern hier geht es um Nichtchristen, um Leute, die vom Evangelium keinen blassen Schimmer haben. Und denen gibt Paulus das erste Gebot auch mit, als Anstoß zum Glauben. Auch wenn er dort ganz anders auf dieses Gebot zu sprechen kommt, tut er es genauso wie den Korinthern gegenüber sehr liebevoll und einfühlsam. Also der zweite Punkt sozusagen, das erste Gebot für noch Nichtchristen aus Apostelgeschichte 17. Bevor wir den Text lesen, noch ein bisschen was zur Vorgeschichte. Kurz bevor Paulus als Missionar nach Korinth ging, war er in Athen. Könnte sagen, das war die Götterhauptstadt schlechthin. Und da wurden unzählige Götter angebetet in verschiedensten Tempeln und Heiligtümern. Die waren über das ganze Stadtgebiet verstreut und für jeden Lebensbereich gab es Götter oder ganze Gruppen von Göttern, die verehrt und angebetet wurden. Götter, die für die Geburt ständig waren oder für den Tod, für die Hochzeit, für die Jagd, für den Krieg, gegen alle möglichen Krankheiten. Also Götter, die Menschen eingespannt haben, um ihnen Dienste zu leisten. Da gab es auch ganze Sippen von Göttern, die Übersicht ging schon verloren, da musste man die schon in Gruppen zusammenfassen. Ja, die Olympiker zum Beispiel. Es gibt einen Altarfund, den man im ersten Jahrhundert in Italien gemacht hat. Den kann man heute noch im Louvre bewundern. Da sind gleich 12 Götter auf einem Altar abgebildet, die miteinander verehrt werden. Letztlich war ich mit Claudia in Marburg. Da haben wir die evangelische Elisabethkirche besichtigt. Und das ist wirklich schockierend, die heilige Elisabeth von Thüringen, was sich um diese Frau für einen Kult entwickelt hat. Ihre Knochen, die wurden schon kurz nach ihrem Tod relativ schnell in alle Welt verbreitet, weil man diesen Knochen und Gegenständen von ihr heilende Wirkung, Schutz vor Unglück und Krankheit zugesprochen hat und das bis heute noch tut. Und da dachte ich, das ist doch gar nicht so weit weg vom griechischen Götzenkult damals. Und das ist auch ein Grund dafür, wir hatten ja gestern Reformationstag, dass in der Reformationszeit ganz klar gegen diese Bräuche Stellung bezogen wurde. Und Luther war da in seiner Kritik deutlich gröber als Paulus, aber der hat es ja auch nicht mit Christen zu tun, sondern mit waschechten Heiden, die einfach nicht wissen konnten, wer ist der wahre Gott. Aber Luther hat es mit einer Kirche zu tun, die den Aberglauben bewusst kultiviert hatte. Ich denke letztlich sogar nur zum eigenen Finanzausgleich. Und das Tragische ist, dass sich dieser unselige Heiligen- und Reliquienkult ausgerechnet in der Kirche Jesu Christi entwickelt hatte und leider bis heute anhält. Übrigens gar nicht nur im katholischen Bereich. Also ich sage nur Hildegard von Bingen und der heilige Rock in Trier lassen grüßen. Wenn das Paulus wüsste, was da später noch alles kommt und wenn er das verglichen hätte mit dem, was damals in Athen gewesen war, gegen was er gepredigt hatte, dann wäre er hell entsetzt. Damals war es was völlig anderes. Es ging um Heiden und deren Götter. Und diese Leute hatten auch vom ersten Gebot natürlich keine Ahnung. Und jetzt hat Paulus überlegt, wie kann man in diesem Wirrwarr von Göttervorstellungen den einen Gott ins Gespräch bringen, das erste Gebot. Vielleicht schien das Paulus damals genauso aussichtslos wie uns heute manchmal in einem Zeitalter, wo beispielsweise die Natur im Naturalismus oder der Mensch im Humanismus vergöttert werden, wo der lebendige Gott als eine Erfindung abgetan wird. Paulus guckt sich das damals sehr genau an, sehr konstruktiv geht er mit dem Thema um. Er interessiert sich zunächst mal dafür, was und wie die Leute eigentlich dachten. Und das ist, glaube ich, auch bis heute unverzichtbar für jedes sinnvolle missionarische Gespräch. Wir müssen wissen, was den Leuten heilig ist und worüber sie Bescheid wissen wollen. Und um das herauszufinden, hat Paulus damals sogar deren Tempel besucht, ganz ohne Scheu. Natürlich besteht für ihn kein Zweifel daran, dass er es hier nur mit bloßen Götterbildern zu tun hat, die nicht Gott sind. Und jetzt hätte er auch gleich drauf loswettern können, hätte die Abschaffung aller Götzen proklamieren können. Und ich habe mich auch gefragt, wie gehen wir bei diesem Thema mit Nichtchristen um, die an etwas anderes glauben als wir? Sind wir da vielleicht viel zu schnell dabei zu gucken, was machen sie falsch, um ihnen zu sagen, das müsst ihr erst mal lassen, bevor ihr Christ werden könnt? Ich glaube, wir halten da viel zu schnell irgendwelche Moralpredigten und wir machen schlecht, was sie aus unserer Sicht kaputt macht. Das mag ja sogar stimmen, nur aus ihrer Sicht sehen die das völlig anders. Und dann wollen wir ganz gut gemeint ihre falschen Götter ihnen ausreden, damit sie unseren wahren Gott erkennen, aber meistens ist das die falsche Reihenfolge. Paulus wählt den anderen Weg. Aus Liebe zu den Leuten, denen er helfen will, dass sie den einzig wahren Gott finden, redet er so, dass sie selbst erkennen können, was überflüssig ist. Und dass neben dem wahren Gott die anderen Götter automatisch keinen Platz mehr haben. Ich denke, wenn jemand helfen will, dass ein Mensch zu Gott findet, der muss sich Zeit nehmen, um zu verstehen, was der andere für richtig hält und warum. Und dann wird ein gutes Gespräch draus. Ich erwarte das vom anderen ja auch, wenn er mich von etwas überzeugen will. Dass er mich ernst nimmt, dass wir miteinander reden können und ich möchte auch ernst genommen werden, wenn ich von meinem Glauben erzähle. Paulus lässt sich also voll drauf ein auf die Streitgespräche mit führenden Philosophen seiner Zeit. Er nimmt sich Zeit, um zu verstehen und dann behauptet er nicht bloß einfach das Gegenteil, sondern er argumentiert. Jederzeit bereit, seinen Glauben gegen kritische Rückfragen zu verteidigen. Und dann wird er quasi in die Höhle des Löwen eingeladen, auf den Areopag. Das war der Gerichts- und Versammlungsplatz der Athener. Und da muss er Rede und Antwort stehen. Sie fragen ihn, was er glaubt. Und er sagt es ihnen. Ich finde das super. Also so eine Situation ist eigentlich genial, wenn Menschen uns fragen, warum wir an diesen einen Gott glauben. Mir ist das zum Beispiel mal bei einem kurzen Krankenhausaufenthalt so gegangen. Das ist schon ein paar Jahre her. Da kamen wir super ins Gespräch mit meinem Nachbarn im Krankenzimmer. Und ich habe den Eindruck, die Krankenzimmer von heute sind vielleicht sowas wie die Areopage von heute. Da stellen die Leute plötzlich existenziell wichtige Fragen, die sie sich sonst nicht so trauen zu stellen. Paulus jedenfalls erklärt den Athenern damals, als er gefragt wird, ganz kurz und knackig, wer sein Gott ist und wo die Anknüpfungspunkte liegen zu dem, was die Leute schon glauben. Aber dann kommt er auch ganz zügig auf den entscheidenden Unterschied zu sprechen. Und jetzt lesen wir mal zusammen Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 31. Sie sprechen für sich. Apostelgeschichte 17, 22 bis 31. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, damit meint er Adam, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Die sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, also auch euch, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Und erst jetzt, mit dem allerletzten Satz, spielt Paulus auf Jesus an. Und an ihm scheiden sich dann auch die Geister. Das gehört irgendwie zum Gespräch über den Glauben offensichtlich dazu. Mit Jesus zeigt Gott, dass er kein philosophisches Gedankenspiel ist, sondern dass er wirklich das Leben bedeutet. Oder dass er denen auch den Tod bringt, die ihn ablehnen. Und an dieser Predigt, ich finde, die ist ja eigentlich nur eine kurze Ansprache, da sehe ich, wie Gottes Geist Paulus' Gedanken geleitet hat. Die sind so überzeugend, dass ich die heute noch eins zu eins an Leute weitergeben kann, die wirklich auf der Suche nach dem lebendigen Gott sind. Und auch wenn die Rede am Ende eine Entscheidung sucht, haut Paulus nicht einfach nur drauf, sondern er holt die Leute ab. Und zwar sehr überzeugend, indem er ihnen das erste Gebot in Bezug zu ihren vielen Göttern setzt. Und er legt den gebildeten Griechen hier sowas wie eine Denksportaufgabe vor. Sehr schön finde ich das in Vers 28 und 29. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen. Und wenn er uns gemacht hat, ja, das ist, ja, steckt hier eigentlich als Argument drin. Wenn wir von Gott abstammen, also wenn er uns gemacht hat, dann können wir uns Gott nicht ausgedacht haben. Gott hat sich uns ausgedacht. Und da ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Die sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellung. Ist das so? Haben das vielleicht schon unsere Dichter und Denker geahnt? Vielleicht diejenigen, die auch auf die Idee mit diesem Altar gekommen sind, von dem unbekannten Gott? Was wäre, wenn Paulus tatsächlich recht hätte und wenn es doch nur diesen einen Gott gibt? Was, wenn unsere Götter bloß ein Ausdruck unseres Aberglaubens sind? Was, wenn wir jetzt den einzig wahren Gott durch Paulus finden könnten? Ich glaube, das müssen sich alle Zuhörer damals auf dem Areopag gefragt haben. Und ich bin überzeugt, noch heute lässt sich Gott durch die Botschaft von Apostelgeschichte 17 finden, von jedem, der ernsthaft nach ihm sucht. Den Athenern hat Paulus jedenfalls dazu geholfen, und zwar durch das erste Gebot, auf das sie ihr eigener Altar eigentlich schon hingewiesen hat. Den Altar für den Gott, der alle anderen überflüssig macht. Für den Gott, der sie liebt und der sich der Welt durch Jesus Christus erklärt hat. Und so hat Paulus einmal den Christen das erste Gebot in Korinth als Zuspruch mitgegeben. Lasst euch von keinem Götzen mehr beeindrucken, sondern vertraut dem einzigen wahren Gott, dem alles gehört und dem ihr auch gehören dürft. Und den Nichtchristen in Athen legt er das erste Gebot als logische Antwort vor auf ihre eigene Suche nach dem unbekannten Gott. Die anderen Götter brauchen sie nicht mehr. Amen.